Hallo Freunde, zu einer weiteren Folge Wilma Wunder. Heute wird es ziemlich wundervoll. Am 2. September um 18.17 Uhr. Heute ist ein geiler Tag. Es ist super warm, es fühlt sich an wie Hochsommer. Aber dann kam auf einmal ein Gewitter und jetzt sieht es ein bisschen düster, trüb, bewölkt aus draußen. Und alle hoffen insgeheim auf eine kleine Abkühlung zum Abend hin. Das alkoholfreie Bierchen ist auch schon geöffnet, die Abkühlung ist da. Ich sag's jetzt explizit, weil ihr werdet mich alle auf YouTube trinken sehen und ich will nicht als Alkoholiker dastehen.
Das geht. Alle, wir alle werden dich sehen.
Oh, ich hab falsch rumgetrunken.
Oh Mist, jetzt hat man... Ah, verdammt.
Oh, Brand.
Ja, ich fand die Abkühlung, ich finde, sie kommt. Das ist ganz cool. Und ich habe festgestellt, ich muss auf jeden Fall wieder diese Nina-App deinstallieren. Es ist einfach in heutigen Zeiten...
Nina nutzlos.
Wie bitte?
Nina nutzlos, meinst du?
Ja, genau. Ja. Es ist einfach, jeden zweiten Tag habe ich gefühlt eine Warnung. Jeden zweiten Tag kommt, oh, Sturm, oh, Hagel, oh, es wird heiß, oh, es ist das, ja, den Wetterbericht kann ich halt auch lesen. Und dafür, also, und ich habe nicht das Gefühl, als würde ich, wenn irgendwas Schlimmes wirklich passieren würde, dass ich dann so weit weg vom Schuss wohne, dass ich es nicht mitbekommen würde. Und deswegen ist es gerade eher so wie einfach zusätzliche nervige Push-Benachrichtigungen, die man einfach nicht haben möchte, weil es einfach nichts für mich ändert, ob jetzt Gewitter ist oder ob jetzt es heiß ist.
Ja, ja. Ich habe die App nie installiert. Nur zur Info, wen es interessiert, also wer wissen will, was auf meinem Handy so abgeht.
Bei den drei Apps ist die App nicht dabei, verstehe ich.
Negativ, nee, ist nicht da.
Ja, nee. Ich habe irgendwann mal gedacht, ich dachte, ah, mal gucken, was da so passiert. Vielleicht hat es ja irgendeinen coolen Nutzen so. Und bis jetzt waren es Bombenfunde, heiß und Gewitter. Und Bombenfunde, theoretisch wäre das ganz interessant gewesen mal. Also wenn man so weiß in der Schule, ich komme nicht nach Hause, irgendwie ist die Autobahn gesperrt, ich kann noch hier in Trostorf chillen. Aber ich wohne jetzt hier in Mülheim so weit ab vom Schuss, hier wird nichts gefunden, hier ist halt nichts mehr, hier sucht keiner so ungefähr. Deswegen, das wäre in Sülz oder in Rodenkirchen waren jetzt irgendwie viele Bombenfunde und so. Dafür ist es vielleicht interessant, weil das sind so Sachen, die ich ja sonst niemals mitbekommen würde. Woher soll ich das hören? Außer in der Schule vielleicht oder wenn meine Eltern mir schreiben. Ja. Aber hier in Müller passiert da eh nichts, deswegen kann ich die App, glaube ich, wieder getrost deinstallieren. Und außerdem probt das Land doch eh immer jetzt diese, wenn was Schlimmes ist, kommen wir auch so auf dein Handy mit coolen Warnungen sozusagen. Ach so, ja. Das heißt, im Worst Case geht's eh.
Frag mich, wie viele Menschen schon an einem Herzinfarkt dadurch gestorben sind, weil dieser schrille Sound, dieses grelle in your face, einfach, ich habe mich jedes Mal voll erschrocken. Ich dachte mir so, oh Gott.
Ja, aber ich glaube, die wurden doch bis jetzt immer, also ich glaube, es gab noch keinen nicht angekündigten Probealarm, oder? Die wurden doch gefühlt immer eine Woche lang angekündigt, so Achtung, übermorgen.
In meiner Bubble existiert das nicht. Und auch dann, ne, dann bist du so elf, so, weiß nicht, schreibst du gerade so eine E-Mail, auf einmal denkst du, oh Gott, what the fuck?
Ja gut, das kann ich mir vorstellen. Das ist halt in der Schule immer schon so, kommen vorher schon drei E-Mails so, bitte bewahrt die Ruhe, keine Sorge, Schülerinnen und Schüler, entspannt euch und so weiter und so fort. Deswegen ist man da, glaube ich, sehr nah am Geschehen. Deswegen kriegt man das mehr mit als natürlich jetzt das vielleicht,
wenn
man
mit
anderen Menschen aus anderen Ländern spricht. Das kann ich mir vorstellen.
True, true, true.
Hast du mit denen da schon, nur wahrscheinlich nicht, aber hast du mit denen da schon mal drüber gesprochen? Gibt es da auch solche? Dieses, weil eigentlich, finde ich, klingt das ja nach einer coolen Technologie sozusagen, dass du nicht mehr, du brauchst keine Telefonnummern, du brauchst nichts, sondern du kannst einfach über die Sender senden, wenn mal wirklich was Wichtiges ist. Finde ich eigentlich ganz praktisch. Habe mich gefragt, ob das irgendwo abgekupfert wurde oder ob das jetzt so ein Made-in-Germany-Ding ist.
Ich glaube, in den USA habe ich es schon ein paar Mal gesehen, weil so Screenshots einfach gezeigt wurden. Hm. Also von derselben Funktion, da habe ich es gesehen. Ich habe sonst mit niemandem drüber gesprochen, ehrlich gesagt.
Ja, wahrscheinlich können es unsere Handys auch gar nicht, wenn es das nicht schon mal irgendwo gegeben hätte, so ungefähr. Also weißt du, dass das überhaupt kann. Ist wahrscheinlich eher. Okay. Wir haben es jetzt zwei Wochen quasi nicht gehört. Ging bei dir irgendwas in den zwei Wochen?
Frage.
Machen Sie Ihren Kalender auf.
Ich mache gerade meinen Kalender auf. Was hatten wir? Wir hatten Geburtstagswochenende, wir hatten Straßenfest. Das waren so die Highlights der letzten zwei Wochen.
Family Wee! Was geht? Wie war? Vor allem das Straßenfest. Geburtstag war wahrscheinlich einfach Geburtstag und nett und schön.
War Family, Geburtstag so, ne? War schön und cool und nett, genau. Und USA, Japan, Südkorea, Europäische Union, Kanada, Australien, Taiwan und Israel haben alle dieses Messaging-System.
Ja. Gefühlt. ja, witzig. Ja.
Also scheint weit vom Metzel. Straßenfest. Ja, am Samstag war Straßenfest. Kann man sich so vorstellen, so die Nachbarn in der Straße, surprise, kommen zusammen um eine bestimmte Uhrzeit. Jeder was bringt so ein bisschen.
Was in der WhatsApp-Community geklärt wurde, natürlich,
richtig? Exakt, wurde geplant. Dann kommen alle zusammen, jeder bringt so ein bisschen was mit. Dann gibt es eine Hüpfburg, wo so Kinder spielen und die Erwachsenen sitzen an irgendwelchen Biergarnituren und essen und trinken und quatschen und das auch schon alles.
Richtet das immer irgendwie eine Familie quasi aus und rutscht das immer so weiter oder schmeißen einfach alle zusammen für so eine Hüpfburg oder gibt es so einen, der ist Karl Hüpfburg und der stellt die selber her und stellt die dann in den Garten?
Es gibt so eine treibende Kraft so in der ganzen Gruppe, glaube ich, die das halt so ein bisschen in die Hand nimmt und auch das Organisatorische übernimmt von wer bringt was mit, damit nicht alles doppelt ist, wer holt die Sachen ab, also wer holt die Hüpfburg ab, wer stellt einen Grill bereit und so weiter und so fort. Und der Rest ist halt eher so, wir nehmen dran teil, hier ist unser Beitrag. Also weil halt so Grillsachen wurden halt für alle geholt und damit jeder sein eigenes Zeug mitbringt, sondern hier, wir holen jetzt einfach irgendwie Würstchen für alle. Waren knapp 70 Leute, glaube ich, insgesamt.
Oh, krass.
So relativ viele.
Das ist für den Organisator Rilly Riedergold aber ganz schön anstrengend, oder?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie diese Person sich fühlt, aber ich stelle mir das auch anstrengend vor. Ich glaube, es ist jetzt mittlerweile das dritte oder vierte. Ich glaube, da ist schon so eine gewisse Routine eingekehrt. Man kann die Excel-Tabelle vom letzten Jahr wiederverwenden, einfach nur ein Datum ändern und dann ist es relativ schnell. Ja.
War nett.
Ich sag mal so, wenn man selber mit Kindern dahin geht, dann ist es für die Kinder cool, weil alle Kinder spielen irgendwie alle ungefähr im selben Alter und spielen die ganze Zeit. Und die Eltern sind eher damit beschäftigt, halt zu gucken, okay, ist unser Kind noch am Leben und geht's dir gut? Das ist, glaube ich, ganz nett. Ansonsten, man lernt so ein paar Menschen halt kennen, mehr als Hi und danke fürs Paket annehmen. Und ja.
That's okay. It. Also, ja, klingt ja nett. Also, weil sowas kann ja auch immer schnell aufarten zu. Und das klappt immer noch nicht und habt ihr auch gesehen, das klappt nicht und der ist da und warum macht der nie den, keine Ahnung, warum hat der jetzt Solar auf dem Dach, das blendet mich, warum macht der nie seine Rolle hinunter, ich sehe ihn immer nackt, keine Ahnung.
Man merkt halt schon, dass so die Palette an Gesprächsthemen eher so dünn ist, also gibt's so die klassischen Fragen, so, und wo kommt ihr her, was macht ihr so, wer seid ihr so? Ah, ihr wohnt da, cool, wir wohnen hier, okay, cool.
Dann fängst du an, deinen Beruf zu beschreiben und dann gehen die Leute immer sofort.
Ja, es ist, ja. Ich bin ein Klempner.
Ja.
Ja, aber es war auf jeden Fall nett, wir waren jetzt nicht ewig lang da. Irgendwann haben wir gesagt, okay, gucke ich jetzt lieber Equalizer zu Ende.
Aber das ist ganz chillig bei solchen Festen. Man hat irgendwie, wenn es ganz nett ist und man zwei, drei nette Leute gefunden hat, hat man eigentlich eine ganz gute Zeit. Du kannst immer gehen und bist halt in 3 Minuten zu Hause. Das war eigentlich ganz chillig.
Das
du
stimmt,
hast nicht so
diese
lange Fahrt nach Hause und so, ne?
Ja, und ich glaube, es war super wuselig einfach in der Hinsicht, dass man stand halt da so, redet mit irgendwem und dann auf einmal so, oh, sorry, ich bin ganz kurz und dann verschwinden diese. Also es war halt so ständig im Wandel, ständig im Wechsel und dann irgendwann war es auch so, ja, okay, irgendwie sind gerade gefühlt alle irgendwie Pflaster kleben. So sinngemäß. Ja. Ja, okay, lass mal. Reicht
vielleicht jetzt. Wollte auch einfach keiner mehr mit dir reden. Vielleicht habe ich immer so gesagt,
vermutlich
so, ich muss
daran,
mal eben kurz.
Ja, der Typ ist echt seltsam, wie wir schon vermutet haben.
Ja. Ach, Quatsch. Ja, interessant. Aber wie reagieren so normale Menschen auf dein, wenn du dann von deiner, weil ich finde es immer witzig, wenn ich mir vorstelle, weil ich, klar, ich habe immer Probleme, wenn Leute mich fragen, ach, was macht der Willi eigentlich gerade so? Ne? In der Schule gibt es das ja immer mal wieder, dass irgendwie alte Lehrerinnen und Lehrer von uns fragen, so, was macht der gerade so? Und dann merke ich selber, dass ich mir immer so denke, ja, hast du irgendwie 20 Minuten Zeit? Dann erzähle ich dir das kurz. Also, wenn ich es cool erzählen will, also wenn ich so erzählen will, dass der andere wirklich sich denkt, ach cool, das, was der Willi macht, ist ja irgendwie spannend und ist ja irgendwie nett und ist ja irgendwie nice. Natürlich kann ich auch das 2 Minuten erklären, aber dann denken sich alle, ja, hä, was macht der da? Keine Ahnung, ist irgendwie ein komischer Typ geworden oder so. Und das will ich ja irgendwie nicht. Und deswegen frage ich mich immer, wie das bei dir bei solchen Festen ist, weil da geht es ja ganz häufig um Berufe,
ja, klar.
Punkt. Wahrscheinlich geht es ganz viel um Berufe und Kinder. Und mit einem kannst du dienen, mit dem anderen weniger. Deswegen. Ja. Wie ist das so?
Es ist wie Tag und Nacht. Also, ich habe mit Leuten geredet, die zum Beispiel auch Lehrer waren. Also, relativ viele Lehrer in der Straße. Da merkst du halt so, okay, das halt. Bus halt fünfmal irgendwie.
Sag's ruhig ehrlich.
Erstmal so die Prämissen setzen und so ein bisschen erklären und dann, okay. Dann hast du halt Leute, so, keine Ahnung, die Arbeit, also war jetzt eine da, die hat bei Rewe gearbeitet. Und bei der war es, ich habe nur gesagt, ich mache das, ich mache Produktmanagement und da war es, alles klar. Mm-hmm. So, sofort gecheckt, für was, welches Produkt, zack, mal die richtige Anschlussfrage gestellt, da war es sofort klar. Dann hast du noch so Leute, die sind so ein bisschen, zwischen einem modernen Unternehmen, ich sehe jetzt Rewe mal so ein bisschen Fortschritt, die haben ja auch Rewe Digital, die sind ja schon ein bisschen so weiter in der Hinsicht. Dann hast du noch so Versicherungen und Banken so mit dabei gehabt, da war es eher so, okay, ich habe dieses Influencer-Internet-Ding schon mal gehört, ja. Mhm. Aber das ist halt, es kommt so darauf an, wo die Leute halt selber irgendwie ihren Job halt haben und entsprechend ist es halt bald so mal so.
Ja, stimmt, es wirkt eigentlich noch Cowboy-mäßiger als früher, wo es irgendwie immer noch einen Bezug zur Bank hatte, ne? Also da konntest du irgendwie immer sagen, ja, mein Produkt soll irgendwie Zahlungsabwicklung leichter machen und irgendwie in die Richtung. Jetzt ist es immer so, ja, also erstmal der Beruf erstmal nicht so einfach zu beschreiben und dann auch noch so für Influencer-Sachen und so. Und da denkt man immer schon gleich, also denken wahrscheinlich viele Leute vielleicht schon, naja, sollen die jungen Leute mal machen.
Ja, das Lustige ist, die sind halt nicht viel älter, die Leute. Also es ist so ungefähr unser Jahrgang, vielleicht ein, zwei Jahre älter oder so. Also es ist nicht so ein krasser Altersunterschied.
Ach, witzig. Und die wohnen alle da in so Wohnungen, in so Häusern und so und sind so alle richtig so angekommen. Süß.
Ja, wir sind halt old, ne? Also ja, wir sind halt Spätzünder, so. Wir sind halt, glaube ich, einfach too late.
Ich habe letztens in den Spiegel, nur ganz kurz, ich habe letztens in den Spiegel hier vom Fahrstuhl geguckt. Wir haben in dem Fahrstuhl so einen Spiegel. Und es war so morgens, ich dachte mir so, Alter, wer ist der alte Mann denn da im Spiegel? So die Augenringe, der Bart irgendwie durcheinander, die Haare auch alles egal. Und es war so irgendwie schwitzend, weil es ist schon warm ist morgens. Da habe ich so, oh ja. Du bist doch nicht mehr 24.
Ja. Was wollte ich sagen? Also, ich glaube, so krass Altersunterschied gibt es nicht tatsächlich. Ja. Vielleicht, also das heißt maximal mal 5 Jahre oder so, aber mehr auch nicht.
Ach, krass, okay.
Ja. Und interessanterweise war fast durchgängig immer so, dass die Schlussreaktion so, ja krass, aber da ist bestimmt viel Geld in dem Ding drin. Also kann man bestimmt gut so, also alle haben also den Eindruck gehabt am Ende, boah krass, ist bestimmt voll das geile Business. So.
Vielleicht hättest du nicht deinen Dollaranzug anziehen sollen.
Ich hatte so mein Satoshi-T-Shirt an mit Bitcoin und so. Nein, stimmt nicht. Also, aber ich glaube, das hast du schon gemerkt, so, auf jeden Fall wird das Thema Influencer-Marketing mit Geld assoziiert.
Ja. Aber das wundert dich nicht, oder?
Nee, aber das hat, also, ein bisschen schon, weil ich nicht davon ausgehen würde, dass Leute so den Schluss ziehen und sagen, krass, das ist bestimmt irgendwie voll das geile Business irgendwie.
Ja, ich hab das jetzt nicht. Ob das nicht eher daher kommt, dass die Leute halt so denken, ja, diese Influencer verdienen eh zu viel Geld dafür, dass sie nichts machen und für so Werbung und ne Geld und irgendwie machen viel großen Marken und bringen unsere Kinder, was ich ja auch häufig als Take hatte, unsere Kinder zu irgendwelchen Luxusmarken, dass die Louis Vuitton haben sollen. Das heißt, man denkt immer, die ganzen Influencer sind halt super reich und die kriegen das ja durch das Geld und wenn du die quasi sozusagen vermittelst und keine was, dann glaube ich, denkt man, dass da einfach viel Geld drin ist, so, ne?
Ja, ich glaube, daran liegt das tatsächlich, ja.
Aber wenn es eher, also wenn die Leute trotzdem eher positiv denken, weil hätte ja auch sein können, dass sie sagen, ach, so ein Quatsch, also gut, das wäre auch schon krass, wenn man beim ersten Treffen sagt, mit so einem Quatsch verdienst du Geld, wäre schon witzig, aber es gibt, also wenn die alle so ein bisschen älter gewesen wären, hätten vielleicht ein paar Leute das gesagt.
Kann ich mir vorstellen, ist so, wie, damit kann man Geld verdienen, aber wie gesagt, das ist der Altersunterschied, das ist nicht so krass und ich glaube, viele davon, von den Menschen sind halt auch so
Kunde
nah an diesem Thema dran, also weil die selber auch Instagram, TikTok und Co. konsumieren zu einem gewissen Grad und daher ist das nicht so abstrakt wie vielleicht für ein Rentnerpaar oder so.
Ja. Das heißt, du hast danach in die Community auch sowas geschrieben, was wir immer bei Instagram in letzter Zeit häufiger kriegen mit, hey, habt ihr schon mal überlegt, Mikroinfluencer zu werden? Ich habe irgendwie, ich habe dein Profil gesehen, ich kann das irgendwie cooler machen.
Ja, sofort. Ich suche hier Leute, kann jemand das? Ja,
oder
nee, aber war aber
Homepage nett. Pimpen. Okay.
Ja. Schon das war so, ja.
Ja, ich wollte nur sagen, um von dem Thema so ein bisschen wegzugehen, du hast lange nicht mehr gesagt, bist du eigentlich noch am Homepage-Bauen gerade auch? Oder ist das gerade so ein bisschen weniger geworden?
Sommerpause.
Okay.
Okay. Am Wochenende mache ich wieder so ein bisschen was, aber erstmal ganz, ganz entspannt.
Weil ich mich gefragt habe, ob so diese ganze SEO-Schiene, diese Search Engine Optimierung, ob sich das nicht irgendwie langsam mal wandelt sozusagen, weil so das Google so das Nonplusultra ist und alle versuchen irgendwie für Google ganz oben und ne, und diese Tag-Words, was wir vor einem Jahr oder so, hast du da locker noch von erzählt, sodass du versuchst rauszufinden, ne, welche Wörter schreibe ich in die Anzeigen, damit die auch da ankommen, wo sie ankommen sollen sozusagen, damit man die meisten Klicks bekommt, damit die Leute das Produkt auch, also gar nicht als Scam, sondern damit die Leute, die das Produkt brauchen, auch das Produkt finden sozusagen. Und dann habe ich mich gefragt, ob das jetzt nicht durch Instagram, YouTube-Tutorials und keine Ahnung was und so, das ist, also ist das der gleiche Optimierungsweg sozusagen, sind das die gleichen Tags und deswegen ist es irgendwie das gleiche fast? Oder versucht man jetzt schon eher zu gucken, nicht Search Engine Optimierung, sondern Social Media Optimierungsgedönsigirchen, irgendwie sowas? Oder ist Google Nonplusultra still?
Also es kommt total darauf an, wer oder was du bist und wen du oder was du erreichen willst. Es gibt neben Google gibt es das gleiche Prinzip auch für Amazon zum Beispiel. Es gibt super viele Amazon-Händler, die versuchen hoch bei Amazon zu ranken. Das sind so ein bisschen andere Faktoren, aber da zählt zum Beispiel auch eine Produktbeschreibung und Bewertung insbesondere und so weiter und so fort. Das gleiche gibt es auch für, wie soll ich sagen, in anderer Art gewandelter Form auch für Instagram und TikTok, wobei der Algorithmus einfach andere Incentives hat. Also Google-Algorithmus sagt, ich will das nützlichste oder das die bestpassende Beschreibung für eine Frage. Aber das ist der User-Input ja der entscheidende. Also nach dem Motto, ich sage dir, was ich suche. Ich sage dir, ich suche jetzt, weiß ich nicht, einen Handwerker im Toaster.
Und das versuchst du zu Instagram antizipieren und, sozusagen, ne? Was der halt fragt.
Genau. Instagram und TikTok hat das auch. Du hast auch so Suchfunktion. Du kannst auch sagen, ich suche hier, aber da suchst du in der Regel nach Leuten oder nach Videos, aber manchmal auch nach Inhalten. Also, und deswegen ist es nicht eins zu eins das Gleiche, aber was du halt schon versuchst, ist halt, wie soll ich sagen, die, je nachdem, was du für Content machst auf TikTok und Instagram, halt schon so die Intention des also der Person, die halt nachher deinen Content sieht, irgendwie gut zu treffen und präzise irgendwie abzudecken. Und in der Regel sind Intentionen gar nicht so vielfältig, weil in der Regel hast du entweder, du willst, du suchst halt etwas ganz Bestimmtes für eine Transaktion. So, ich suche ein bestimmtes Paar Schuhe, das ich kaufen will. Oder du suchst mit der Absicht, um dich zu informieren. Da hast du eher dieses Vergleichsthema. Also das heißt, da kannst du so Content machen wie, hey, die Top 5 Smartphones, die im September released wurden. Das ist eher dieses Vergleichsthema. Das hast du entweder in Blog-Format oder ein YouTube-Video-Format oder ein TikTok-Video-Format. Oder du hast eben dieses Thema, ich will mich tatsächlich informieren, will mich so ein bisschen bilden zu einem Thema. Oder du willst einfach nur rein Entertainment, was halt keine so richtige Lifestyle Suchfunktion. Lifestyle und
solche Sachen quasi so, ne? Ja.
Genau, also so rein so. Und ich glaube, für diese drei Aspekte halt willst du dich entweder weiterbilden, du willst einen Vergleich haben oder du willst eine Transaktion abschließen. Dafür gibt es halt auch ganz gezielt halt so Videoformate, die halt auch genau dieses gleiche Bedürfnis abdecken. Von wegen, jemand will eine Kaufentscheidung treffen, will eine Kamera kaufen, weiß aber nicht welche, aber hier ist ein Video, was halt so einen Überblick gibt und eine Kaufempfehlung ausspricht. Das gleiche hast du im Blogformat oder im Postformat oder
wie auch immer. Ja, stimmt. Okay, verstehe. Weil da war ich eben drin, weil unser Waschmittel leer gegangen ist. Und ich bin durch Zufall vor irgendwie 3-4 Wochen, vor Kanada war es glaube ich noch, als ich so ein bisschen hier Get Shit Done gemacht habe, auf so eine Liste wurde mir aus irgendeinem Grund irgendein so YouTube-Video in meinen Algorithmus gespült, vorgeschlagen. Und es ist total witzig, weil das war so ein Typ, der so Haushaltsmittel quasi testet, aber auf so eine ganz alte, witzige Art. Der war so ein ganz spießiger Typ, aber total, aber irgendwie witzig dabei so. Also der war so, das war einfach der Waschmaschinenprofi so. Und also Schwimmmaschinen. So, weißt du, weil Schwimmmaschinen manchmal ja nicht das tun, was sie sollen, und dann ist irgendwie noch Reste dran und du denkst immer so, wie kriege ich das weg und wo ist das Problem? Und er hat so, das war einfach irgendwie ein 43-Minuten-Video so über Spülmaschinen. Ich hatte Ferien, okay?
Okay.
Und das Spannende war so ein bisschen, also was ich davon mitgenommen habe, die Tipps kann ich jetzt hier weitergeben, dann könnt ihr euch das Video sparen. Einmal, wenn die Waschmaschine nicht gut wäscht, vorher das heiße Wasser vom Wasserhahn also dafür sorgen, dass heißes Wasser aus dem Wasserhahn kommt, weil sonst der erste Spülgang von der Spülmaschine mit kaltem Wasser passiert. Und wenn du da schon heißes Wasser haben willst, kann das sein, dass die manchmal zu langsam aufheizt bei deinem Boiler sozusagen und dann kaltes Wasser kommt. Und das kann schon mal helfen, den ersten Spülgang quasi damit zu machen. Und ich habe gelernt, dass es bei Spülmaschinen auch so einen Vorspülgang und einen Nachspülgang quasi gibt. Und viele Spülmaschinen deswegen auch so zwei Kammern sogar haben, hat unsere jetzt nicht. Aber manche haben auch in der Hauptkammer deswegen extra unten so ein paar Löcher drin, damit so ein bisschen Waschpulver schon, also es gibt so, sagen wir mal, so zwei große Hauptgänge. Einen ersten, um den groben Schmock wegzumachen und danach wird halt mit dem gleichen Wasch immer weiter gewaschen. Und bei vielen ist halt so, dass in dem ersten Waschgang kaltes Wasser und gar kein Spülmittel dabei ist sozusagen. Und dann passiert halt erstmal nicht so viel am Anfang. So. Und wenn du aber so Waschpulver hast, so, der hat dann einfach die ganze Zeit so das günstigste vom günstigsten advertised, wo er einfach so meinte, also keine Marke oder sonst irgendwas, einfach meinte, nehmt einfach das günstigste Pulver, was ihr finden könnt, gibt ein bisschen was in dieses Hauptfach, ein bisschen was in das Nebenfach oder halt extra das Pulver, damit das eben aus diesen Löchern so ein bisschen rausklopft, bevor quasi die Klappe aufgeht im zweiten Spülgang sozusagen. Und wenn man keine zweite Klappe hat, soll man das einfach in die Maschine so ein bisschen Spülmittel einfach so reingießen. Das fand ich interessant. So, und dann dachte ich, das ist mir eben gekommen, weil ich so dachte, unsere Waschmaschinen-Dinger sind quasi leer. Dann dachte ich, vielleicht finde ich dazu auch was. Und dann habe ich natürlich wieder gegoogelt, habe geguckt, irgendwie so Waschmaschinenpulver, Tabs, what's the best, gibt mir irgendwelche Infos. Und dann war ich genau in diesem Google-Rabbit Hole, das du mir gerade so ein bisschen berichtet hast, weil man immer wieder dann merkt so, das ist irgendwie strange. Auf einmal sind da die ersten 10 Seiten immer die gleiche. Es ist testsieger.de, vergleichsportal.de, dann aber auch so jede einigermaßen seriöse Zeitung. Da ist irgendwie FAZ, dann ist dann irgendwie da ein Weltartikel, dann ist dann irgendwie, keine Ahnung, süddeutscher Artikel und so. Also man hat das Gefühl, so Vergleichscontent gibt super Klicks. Und deswegen muss jeder, der irgendwas auf sich hält und irgendwie eine Online-Präsenz hat, macht das. Auch so Sachen, wo man denkt so, warum hat Focus Online einfach jeden Monat, also ist dann auch so mit Datum so 07, weil die Leute wahrscheinlich immer gucken, aktueller Testsieger und sonst irgendwas. Und das ist so dafür optimiert, dass halt auf diesen ganzen Seiten auf einmal diese Testsieger sind. Das ist so witzig, weil man auch sieht, dass die alle die gleichen Quellen angraben. Die haben nicht alle selbst getestet, sondern es ist halt immer das Gleiche. Rewrite. Das ist so witzig. Ja, ja. Und das fand ich interessant. Hat mich ehrlicherweise nicht weitergebracht. Ich suche weiter.
Da merkst du halt einfach, wie verzweifelt auch so manche Online-Publikationen mittlerweile sind, total, weil die halt, wie du auch gesagt hast, von ihrem Kernthema, also bei sich Focus zum Beispiel, ist eigentlich eher was, wo man sagt, okay, da geht es um Nachrichten, ist plötzlich irgendwie Waschmaschinentests dir reinknallt, weil die einfach merken, okay, uns brechen die Umsätze weg, weil du halt einfach grundsätzlich einfach alles, was Online-Medien sind, einfach irgendwie nicht wirklich die besten Jahre hat in letzter Zeit. Aber was funktioniert, ist, deren Domain ist halt relativ stark noch. Weil das für Google relativ relevant ist, so nach dem Motto, wie viele Leute vertrauen dieser Seite oder besuchen diese Seite regelmäßig, wie viele verlinken auf die Seite. Können die sagen, ja, okay, wenn wir jetzt einfach Copy-Paste eigentlich nur diese Sachen wiedergeben, kriegen wir halt jedes Mal Klicks und können ein paar Google-Ads platzieren und dann irgendwie ein bisschen Geld noch verdienen. Ja. Aber es ist halt kein nachhaltiges, geiles Geschäftsmodell. Da muss man halt.
So wie bei allen Technikfragen sofort oder so Online-Fragen, chip.de immer ganz oben ist und man denkt so, es ist immer ein Virus. Es geht irgendwie aus irgendeinem Grund immer, geht irgendwie mein Virusprogramm an. Und denkt so, ich weiß nicht, irgendwie ist das alles ein bisschen merkwürdig, was da so von unserer Jugend quasi noch so übergerät oder Giga, auf einmal kommt dann die ganzen Giga-Seiten wieder und man denkt so, hä, ihr seid tot, was tut ihr da, warum seid ihr noch hier?
Gibt's sie doch, oder?
Ja. Also Ja, aber nicht als Sender und so, sondern es gibt quasi die Online-Seite mit so Blogs und keine Ahnung, ob die an wen die gerade verkauft wurden, keine Ahnung was, aber das ist auch immer dann so, wenn du irgendwas so Online-Medien-Relevantes irgendwie googelst, kommt immer chip.de, giga.de und so weiter und so fort. Und so, ja, gut, ich muss die ersten 7 Artikel erstmal überspringen, weil es einfach alles der gleiche Copy-Paste-Bla ist und die so sinnvolle Antworten stehen irgendwo da unten. Und das ist dann immer irgendwie ganz witzig.
Das erinnert mich ein bisschen daran, ich glaube, das ist so typisch gerade so, gerade bei diesem Giga-Fall, wahrscheinlich stand irgendwann mal diese Marke zum Verkauf. Da haben wir gesagt, okay, wenn wir das Ding haben, irgendwas gekauft und dann betreibt das in dem Sinne weiter. Ich war kurz vor meinem Urlaub, also vor ein paar Wochen war ich in Bonn in der Innenstadt und dann bin ich bei Scotch & Soda vorbeigelaufen, bei diesem Klamottenladen. Und da stand dazu, ja, Räumungsverkauf und wir machen zu und bla. Und ich hatte vorher, ein paar Tage vorher gelesen, dass die insolvent sind.
Ah, okay. Und dann gehören die zu irgendwem? Oder ist das Standalone-Ding?
Ist eine Eigenmarke, also ist ein Standalone-Ding, aber ist halt ein Franchise-Unternehmen. Das heißt, das habe ich dann erfahren. Ich bin nämlich in den Laden rein, habe ich dann, also war mir okay, bei so viel Rabatt kannst du ja auch mal irgendwas mitnehmen, vielleicht ist da was Cooles da. Und dann, habe ich so ein paar Sachen anprobiert, da kam dann so Verkäufer und habe ich den so gefragt, so, hey, wie sieht's aus, ne, so, macht ihr wirklich bald zu oder gibt's da wieder Hoffnung? Und hab da so ein bisschen versucht, so Informationen zu rauszuziehen. Ja. Er hat erzählt, dass tatsächlich nur halt Deutsch, also Scotches oder Deutschland, Belgien, Luxemburg, ich glaube vielleicht Niederlande noch, aber auf jeden Fall nur quasi dieser Part insolvent ist und nicht die Welt quasi Marke. Und dann hat er der Online-Shop wurde schon verkauft quasi, hat einen neuen Betreiber gefunden und wir suchen quasi noch jemanden, der es dann als Franchise betreibt quasi. Also der das quasi heißt, sagt, hier sind so Filialen, hier sind so, weiß ich, deutschlandweit so und so viele Filialen. Ich kaufe das, betreibe das, also krieg quasi die Ware von dem Hauptproduzenten von Scotch & Soda und verkaufe die halt in meinen Shops, verdiene das Geld für mich und zahle halt eine Prämie an als Franchise-Prämie quasi an die Marke Scotch & Soda.
Also suchen die eigentlich nur einen zentralen Franchise-Nehmer für diesen Raum, den du gerade berichtet hast, so ein bisschen. Und
ja, zentral oder halt eben lokal.
Im Sinne oder neue von, Einzelne also, quasi einfach, meinst du?
Vielleicht, okay. Ja. Das fand ich spannend und dachte mir so, boah, schade, weil, also, ich fände es halt voll geil, wenn du halt so eine Marke irgendwann, also wenn du irgendwann mal so rich as fuck bist, dass du sagst, ich kaufe jetzt so eine Marke auf und bau die quasi neu auf oder mach die nochmal krass. So ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, Louis Vuitton, Moët Hennessy. Die gehört quasi nicht. Alles, was so Luxusmarken angeht. Also Louis Vuitton, aber auch noch so andere gute Brands.
Aber ist Louis Vuitton quasi die Muttergesellschaft quasi jetzt? Oder meinst du nur, die gehören alle zu noch irgendwem krassen sozusagen?
Nee, die Muttergesellschaft heißt quasi LVMH, Louis Vuitton, Moët Hennessy.
Ah, okay.
Darunter ist aber Louis Vuitton als Brand quasi drunter, aber noch viele, viele andere. Dieser Likör, was ist das, Cognac oder was?
Okay, Hennessy,
Cognac und dann
Hennessy
ist genau. Moët ist, genau.
Ja. Okay.
Aber die gehören auch viele andere Marken. Und die haben zum Beispiel Birkenstock gekauft vor einer Weile.
Ah, das habe ich mitbekommen, yo.
Und da merkst du jetzt auch so, und Birkenstock war eine ziemlich coole Geschichte von, hey, so Latschen, die jetzt irgendwie nur, weiß nicht, so Ökos tragen, in Anführungszeichen. Deutsches irgendwie Unternehmen hier aus dem Rheinland oder was auch immer, irgendwo da Richtung Koblenz produziert, alles cool. Jetzt wird es gerade zur Weltmarke und mittlerweile kosten Birkenstocks einfach irgendwie 120 Euro und mehr.
Das habe ich mitbekommen, das ist crazy, wie teuer die geworden sind, ja.
Aber das finde ich ganz cool, wenn du halt so phasenweise merkst, okay, irgendwas hat nicht mehr funktioniert, aber irgendwer sagt, hey, ich krieg das cool hin, übernimmt's und macht's halt geil. Und ich hatte kurz eine Hoffnung schon mal bei Scotch & Soda, dass ich das irgendwie geil machen kann. das verschenkt mir aber.
Ah, gut, dass du fragst. Du bist der Erste, der fragst. Also du hast die Schlüssel hier, wenn du willst.
Ja, da hinten wird genäht. Du kannst sagen, was du gerne hättest.
Ja, okay. Aber das wäre mal interessant, eine Statistik zu sehen, wie viel der Läden, die wir so in der Stadt sozusagen sehen, also die so konkret da sind, sind Franchise-Unternehmen und wie viel sind wirklich noch Standalone-Marken, weil, also gut, es wäre immer noch ein Unterschied, weil wie ist das, so ein Rewe? Ist das komplett Franchise oder ist das so eine Art wie Franchise?
Halb.
Ah, es gibt auch
noch also so es kommt auf an, es gibt die eigenständigen Rewes zum Beispiel. Da sagt jemand, ich mache mich selbstständig, ich hätte gerne die Rewe-Brand, ich hätte gerne die Zugriff auf Lager und Produzenten und Lieferanten. Aber der Laden ist quasi den. Die betreiben den und das ist doch deren Geld, was da reinkommt. Das Einzige, was die halt machen, ist sagen halt, okay, dafür, dass wir halt diesen Rewe-Brand nutzen dürfen, zahlen wir Rewe halt 1% von unserem Umsatz, den wir machen. Aber es gibt auch Rewes, die werden von Rewe selbst betrieben. Die Leute alle Mitarbeiter sind quasi.
Okay, interessant. Also es gibt quasi Franchise, halbes Franchise und normal sozusagen. Also nicht normal, also und halt eigenständiges.
Kein Franchise.
Oder sowas. Ja. Genau, kein Franchise. Okay, weil irgendwie mein Gefühl würde jetzt sagen, dass einfach, dass so richtig, also große Marken oder große Läden quasi fast nicht mehr alleine sozusagen sind. So könnte ich mir vorstellen. Also, dass wenn du jetzt irgendwie so sagst, du willst kein Franchise-Unternehmen einfach mal so finden, musst du wahrscheinlich eben in diese kleinen Schmuckläden in Belgischen gehen oder keine Ahnung was. Aber wenn du jetzt in die Zone gehst, findest du wahrscheinlich dann nur noch Läden, die halt irgendwie die halt Franchise oder halbes Franchise sozusagen dann sind. Könnte ich mir vorstellen.
Ja, die meisten Marken gehören zu irgendeinem großen Unternehmen. Ja, ne? Das ist lustigerweise, das siehst du jetzt zum Beispiel, wenn du bei H&M auf die Website gehst und dort shoppen gehst. siehst du ja ganz viele Artikel plötzlich. Und wenn du draufklickst, siehst du, ah, das ist ja gar nicht von H&M, das ist von Arket oder das ist von Cost oder das ist von And Other Stories. Und am Ende ist halt alles H&M. Also,
okay.
Und das hast du bei fast, das hast du mittlerweile bei fast allen Klamottenläden, das ist halt, das gehört zu irgendwem, das wieder gehört zu irgendwem anders. Am Ende läuft das alles unter irgendeiner Dachmarke zusammen. Und,
ja, wahrscheinlich, weil es einfach, also einfach günstiger ist sozusagen. Also, weil sich ja wahrscheinlich diese kleinen Läden, also die kleineren Läden dann sozusagen nicht mehr leisten können oder einfach aufgekauft werden und, und dadurch sich Profit versprechen und dadurch irgendwie sich bessere Plätze in den Städten versprechen und so weiter und so fort wahrscheinlich, ne? Weil es gibt wahrscheinlich wenig Nachteil.
Du kannst halt eine Marke, kannst du halt nicht unendlich weit, wie soll ich sagen, für alle cool machen. Also wenn du zum Beispiel H&M bist, dann sprichst du mit der H&M halt bestimmte Zielgruppen an.
Mhm.
Und wenn du aber sagst, aber ich weiß, es gibt auch Leute, die suchen höherwertige Klamotten und wenn ich die aber unter dem gleichen H&M-Brand verkaufe, dann ist es schwierig, weil der Brand ist ja eigentlich so weiß ich, cool, aber auch affordable günstig.
Und so, ja.
So, und dann sagst du, aber wenn ich jetzt Arket mache, daraus gleiche Lieferant, gleiche Produktion, ein bisschen höherwertige Stoffe vielleicht und doppelt so teuer, dann funktioniert das. Und dann
witzig.
Differenzierst du quasi so deine ganze Produktpalette in verschiedene Segmente rein.
Ja. Arket kenne ich gar nicht. Ist es auch ein Laden, den es in Köln und so gibt? Also es ist einfach so ein...
Ja, ja.
Okay,
witzig. Gibt es auf dieser, wie heißt die eine Straße, nicht Hohe Straße, sondern
Ehrenstraße.
Ich glaube schon, ja.
Wahrscheinlich dann, ne?
Da, wo auch dieser Dingsbums-Laden ist, dieser Fitness-Anzüge-Laden,
Shaping Tomorrow. Ja, ja, Shaping Tomorrow dann, ja. Und ja. Wie ist es mit Zara? Weil das hast du auch ein paar Mal erwähnt schon mal. Das ist auch größer, als ich denke, ne? Weil für mich existiert Zara quasi nicht. Also ich war da einmal drin und ich habe den mal einmal so, aber ich glaube, der ist auch ein Riesending, oder?
Ja, Pull and Bear. Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Zara Home, Stradivarius gehört dazu, komischerweise. Und Zara selbst. Frag mich nicht, was das alles für Marken sind, aber das ist so.
Ein paar kennt man, ja.
Ja, also das gleiche Prinzip wie bei H&M, dass ich gesagt habe, oh, Massimo Dutti ist so ein bisschen höher, also ein bisschen teurer. Pull It Bear ist so ein bisschen eher so für Männer, aber dafür halt irgendwie so ein bisschen alternativer, nicht typisch Zara. Bershka ist noch mal günstiger, glaube ich.
Mhm. Ja. Spannend.
Yes. Also ich kaufe Scotch und Soda nicht, das wollte ich echt noch sagen.
Das schade. Ja. Hast du das nicht beim Straßenfest allen erzählt? Also mir gehört
ich eben Scotch und Soda. Ja, ist leider. Beim nächsten Mal vielleicht.
Ja. Ich habe so nur so noch so zwei, drei Mini-Sachen irgendwie bei mir hier auf der Liste. Einmal wollte ich dich nach Tipps fragen, da du großer Experte auf diesem Gebiet bist. Ich fahre nächstes Wochenende mit meinen Leichtathleten wieder ins Trainingslager quasi das Wochenende. Das habe ich letztes Jahr schon gemacht. Und ich bin gerade irgendwie ein bisschen unkreativ. Also ich habe so ein paar Ideen. Also das grobe Programm ist geplant. Also alle Sportler mit Spikeball, mit Volleyball, ne, damit können wir eh die ganze Zeit rumkriegen. Das ist gar kein Problem. Also es ist nicht, dass man irgendwie noch dringend was bräuchte. Aber irgendwie letztes Mal hatte ich als kleines Gimmick, so was irgendwie ganz cool ankam und ganz schön war, so dass ich für alle so T-Shirts geholt habe und dann haben wir die so selber bemalt und so weiter und so fort, was irgendwie cool war, als Gruppe da abends zu sitzen und die Sachen zu bemalen und so. Irgendwie cooler, als man denkt, weil das klingt eher wie so Kinder-Pfingstzeltlager, aber das ist so eine Sachen gewesen, die tatsächlich auch mit den Großen ganz gut funktioniert hat, interessanterweise. Und irgendwie überlege ich die ganze Zeit noch so, was wir so dieses Wochenende noch so machen können, was jetzt nicht Spikeball, Volleyball und so weiter ist. Und ich dachte, du bist der Meister der Großgruppenspiele, KJG-Erfahrung, Jugendleiter und so weiter und so fort. Vielleicht
hast du eine Idee. Merkst du selber, was war noch auf der Liste?
Ja, ich wollte eigentlich nur meine Verzweiflung mitteilen, weil ich war so, ich könnte jetzt so einen riesen Quiz bauen mit so
PowerPoints und so weiter. Wie alt sind die Leute?
Zwischen 16 und 26 ungefähr. Und du kannst alles mit denen machen, was wir auch machen. Also du kannst, also die sind total coole Leute, mit denen du alles machen kannst quasi. Und ich habe schon überlegt, ob ich so ein Quiz vorbereite mit so PowerPoint-Folien und dann immer so, ne, so Quizabend machen. Aber es ist irgendwie mit 14 Leuten, weiß ich auch nicht so richtig. Dann war ich so bei so Pantomime, also hier, weißt du, so Montagsmaler und Pantomime-Sachen, so zwei Teams gegeneinander, Sechser-Teams. Und dann, ne, hast du irgendwie so eine Stunde nettes Programm irgendwie, wo man sich so ein bisschen drauf freuen kann. Und dachte ich auch, boah, irgendwie zu viele Leute dafür. Wir nehmen halt irgendwie Werwolf mit, das ist halt immer ganz witzig so. Das, viele haben das halt schon überspielt und finden es nicht mehr so geil, aber von denen, das war letztes Mal richtig witzig mit denen. Ja, und irgendwie fehlt mir noch so ein bisschen sowas, so ein cooles cooles Ding, was ehrlicherweise aber auch nicht so viel Aufwand mit sich bringt, weil ich nicht Lust habe, so mega viel Arbeit da reinzustecken, weil es nicht nötig ist sozusagen. Es wäre nur so ein Bonus.
Ja, okay, ich lese mal vor.
Ja, ich habe auch gegoogelt. Ich bin mal gespannt, was du findest.
Also Spieleabend hatten wir schon.
Sehr gut.
Open-Air-Kino. Kannst du einfach einen Beamer,
mitnehmen? Ah, den habe ich leider verkauft, meinen Beamer von der Gesamtschule, den ich gebraucht habe. Brauche ich nicht mehr.
Schade.
Kein Beamer mehr.
So kochen und essen, gemeinsam kochen, so Gruppen.
Machen wir eh, wir haben Airbnb da.
Karaoke.
Eieieiei. Nette Idee.
Also, finde ich jetzt nicht schlecht. Theater und Improvisation. Ich wäre voll gut in Karaoke. Theater und Impro.
Das finde ich ein bisschen witzig. Das habe ich nämlich auch schon gelesen. Also ich habe es so gelesen als so eine Art Freeze-Spiel. Das fand ich ein bisschen komisch, aber vielleicht kann man daraus was entwickeln, weil es war dann so, zwei Leute improvisieren quasi, zwei fangen an und wir improvisieren so ein Theaterstück. Und es kann jeder aus dem Publikum immer Freeze rufen und dann die Stelle der Person einnehmen, die am längsten schon quasi da mitspielt. Und dann ergibt sich so eine witzige Geschichte. Das ist so ein bisschen wie, kennst du das? Alle haben so ein, kennst du wahrscheinlich nicht, ehrlicherweise, aber vielleicht kennst du es jetzt.
Wahrscheinlich nicht, aber ich tue es so, ja.
Jeder hat so einen DIN-A4-Zettel und man schreibt so einen Satz quasi, der eine Geschichte ergibt drauf, dann knickt man das, dann gibt man das an den Nächsten, dann kriegt man das an den Nächsten, dann entwickelt sich so eine Geschichte und jeder hat nachher quasi eine einzelne Geschichte. Ich bin gut, das schreibe ich mir mal auf, das sollte ich vielleicht, vielleicht machen wir das. Aber das geht so ein bisschen in die Richtung und das ist eigentlich ganz witzig, weil so eine Gruppe, da schämt sich halt keiner für irgendwas und alle haben da irgendwie Spaß dran und vielleicht könnte man da irgendwie so in eine Impro-Richtung was Witziges machen. Muss ich mal
gut.
Danke, Willi.
Bitte, next. Was lösen wir als nächstes für ein Welt?
Okay, jetzt lösen wir das nächste Problem, das tatsächlich ein Problem ist. Warte, ich muss mir erst mal kurz aufschreiben.
Oh Gott, was kommt
jetzt? Warte. Impro. Zettelgeschichte. Danke. So, ich wusste, das ist, ich wusste, auf dich ist Verlass. Hammer.
Immer.
Wir fahren nach Prag. Das ist unsere Kursfahrt vor den Herbstferien. Das heißt, in so einem Monat ungefähr bin ich in Prag. Und also was wir da machen, wissen wir schon und so. Also Programm steht schon so fest.
Ich wollte schon gerade googeln, was
What to do in Prag. Nee, also das ist alles cool. Wir gehen da irgendwie nach Theresienstadt, uns ein bisschen geschichtlich bilden. Wir gehen in die Tropfsteinhöhle, so ein bisschen Outdoor-Fun. Und die Abende werden wir irgendwie so ein bisschen, ich werde da so meine traurigen Spieleabende und Bikeball anbieten und alle werden feiern gehen und trinken mit den coolen Lehrern. Aber hey, ein paar verlorene Seelen werde ich einsammeln, das ist okay. Und jetzt stehen wir vor dem großen Problem, das eine Kursfahrt immer mit sich bringt. Wir müssen gerade diesen Elternbrief schreiben und jetzt geht's so ein bisschen, also und jetzt, ne, das ist ja eine Schulfahrt, das heißt, es ist G8, das heißt, absolutes Alkoholverbot, so auf so einer Fahrt zum Beispiel, ne, absolutes Alkohol- und Drogenverbot und so weiter. Und ich finde es total merkwürdig, weil, wenn es nach mir gehen würde, finde ich es gut, wenn wir es einfach durchziehen, so. Also ich finde das vollkommen in Ordnung, ich finde, man kann so auch Q1ern beibringen, so, ihr seid Idioten, wenn ihr denkt, ihr könntet nur so Spaß haben, aber sind wir ehrlich, wir leben nicht in meiner Flauschi-Welt, so ist sie halt nicht.
Korrekt.
Ich brauche da nicht rausgemacht, also das weiß sogar ich, so. Aber jetzt fühlt es für mich komisch an, so einen Elternbrief aufzusetzen, wo das so drin steht, wenn ihr Kind Alkohol trinkt, holen sie es sofort ab, bla 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 und so weiter und so fort, weil du es eben von den Gesetzen her so formulieren musst quasi. Und dann fahren wir alle dahin und zwinkern uns quasi in der Busfahrt schon alle so zu. Ja, natürlich. So. Und das ist irgendwie, finde ich, ein bisschen schwierig, da so einen Mittelweg zu finden. Klar, in der Praxis ist das dann, in der Regel gibt es dann so Sachen wie, hey, solange du überall pünktlich bist und du irgendwie nicht verkatert morgens beim Frühstück sitzt, ist irgendwie alles cool. Solange es quasi nicht auffällt, ist irgendwie alles in Ordnung. Sei halt einfach clever, hab's halt nicht irgendwie vor uns. Aber es fühlt sich für mich so komisch, inkonsequent verlogen an, wenn ich das da drauf schreibe und das auch so vertrete, weil, und dann musst du nachher auswählen zwischen vielleicht dem braven Schüler, der so ein bisschen zu viel getrunken hat, aber irgendwie dabei ist, und dann hast du auf einmal irgendwie einen Assi dabei und bei dem bist du dann auf einmal irgendwie, also ist die Gruppe dann irgendwie strenger, weil es ja eh klar, dass der Mist baut und dann fährt der auf einmal nach Hause und der nicht und dann hast du diese nervigen, weichen Kriterien für eine relativ harte Strafe, so, weil natürlich kannst du nicht im Hotel irgendwie, das gab's schon mal bei Kursfahrten so, da haben die Hotellobby irgendwie nachts auseinandergenommen, so, da haben die irgendwelche Sachen runtergeschmissen, dann gab's irgendwie Schäden und so weiter und so fort. So, da würde ich jetzt sagen, gut, da kann man sich relativ schnell einig sein, gut, dann fährt er halt nach Hause, so, dann wusste er vorher, mach halt keinen Scheiß.
Ja, ja.
So, aber wie ist es jetzt mit jemandem, der da morgens irgendwie mit Kopfschmerzen, Kopf liegt auf dem Tisch und der ist halt völlig durch und kriegt den ganzen Tag quasi vom Programm nichts mit und kann irgendwie nicht so richtig mitmachen, dem ist schlecht und der fährt gar nicht mit dann nach Theresienstadt sozusagen. So, was halt irgendwie ein wichtiger Programmpunkt sozusagen für diese Fahrt ist. Schickst du ihn dann irgendwie nach Hause oder nicht? Also wie gesagt, wenn es an mir gehe, die Eltern unterschreiben das, die Eltern sollen schön nach Prag fahren, schön die Kinder abholen, finde ich eine witzige Nummer. Aber das wird nicht passieren. Und deswegen ist die Frage, was macht man da? Also wie geht man damit um? Ich finde es einfach komisch. Dann sind wieder noch 10 Lehrer mit 10 unterschiedlichen Meinungen. Willst du jetzt
pädagogischen Rat von mir haben?
Nee, ich will mich da mit dir drüber unterhalten. Ich finde es wirklich interessant, weil ich da wirklich hin und her gerissen bin. Ich bin wirklich unschlüssig, wie ich damit umgehen soll mit der Situation. Weil im Endeffekt wird das passieren. Ich werde mich einfach den anderen Lehrern beugen. Natürlich werde ich da jetzt nicht irgendeine Hardliner-Nummer durchziehen, die nicht funktioniert, weil es gar keinen Sinn macht. Wenn dann die anderen 8 erfahrenen Kollegen sagen, ja, wir hätten das so, bin ich froh und dann hänge ich mich da einfach dran. Aber trotzdem fühlt sich's einfach ein bisschen komisch an. Um das noch ein bisschen absurder zu machen, vielleicht für dich. Der letzte Abend
noch ist absurder? Auch, was?
Ja, der letzte Abend ist irgendwie geplant, in einem Brauhaus zu essen, so wo halt dann klar ist, okay, warum gehen wir in ein Brauhaus, weil die Lehrer haben es halt organisiert, ne? Dass wir halt da essen gehen. Das heißt, du schreibst auf diesen Zettel, absolut das und das und das, geht alles nicht. Und dann musst du nachher irgendwie sagen, ja, du fährst nach Hause, du nicht. Das Gute ist, das am letzten Abend, deswegen ist eh egal. Also.
Es gibt, also, mein Verständnis jetzt von der Situation ist, es gibt ein klares, okay, es gibt eine klare Richtlinie, klares Gesetz quasi, was sagt, kein Alkohol, keine Drogen. Dann gibt es aber eine Art Gentleman's Agreement zwischen den beteiligten Parteien, dass da heißt, wenn wir es nicht sehen, wenn wir es nicht hören, wenn es nicht auffällig ist, dann wir können euch ja nicht, wir sind ja kein Stasi-Staat, wir können euch ja nicht kontrollieren, wenn ihr dann irgendwo seid, was trinkt, dann.
Korrekt.
So. Das heißt, man sagt ja nicht, los, lauft euch, sondern hey, macht, was ihr machen müsst, dann macht es nicht doof. Und wenn euch jemand quasi, also wenn ihr dann aber erwischt werdet, beziehungsweise wenn es halt dann eskaliert und wenn es halt dann irgendwie zu viel ist, dann gibt es Konsequenzen. So. Und bei den Konsequenzen gibt es ja auch verschiedene Abstufungen. Man muss ja nicht direkt die Todesstrafe hängen. So. Da hätte ich gesagt, wenn jemand da irgendwie am Frühstück sitzt und nicht funktioniert, dann gibt dieser Person eine Kotztüte in die Hand und schleppt den halt mit. Lass diese Person halt mal spüren, was es heißt, einen Kater zu haben den ganzen Tag. Das ist dann eine andere Form der Lehre, als vielleicht irgendwie durch so kulturelles Gebiet in Prag zu laufen und sich zu bereichern an Informationen über was weiß ich was. Das ist dann eher die Lehre, das ist scheiße, ich mach das nie wieder. Aber es ist ja auch eine Möglichkeit, ne? Und wenn eine Person dann irgendwie das sozusagen nicht daraus lernt und das nochmal macht, kann man nur sagen, hey, du hast schon einen Tag verkackt, aber jetzt gut und so, wir rufen jetzt deine Eltern so. Also man kann das, so hätte ich es, also ich hätte das, ich finde es halt super schwierig, das im Vorfeld irgendwie.
Ja, ja, das finde ich auch.
Sagen, wenn das, dann das. Ne? Also deswegen mal gucken. Und es gibt ja auch, wie soll ich sagen, es gibt ja auch unterschiedliche Charaktere, die dann, wo man auch so Dinge halt wie beim Gericht halt so ranzieht, so wie zeigt die Person Reue, entschuldigt sich die Person und so weiter, ne? Und dann würde ich jetzt später Strafmaß danach ausrichten. Und
ja,
so wird es ja wahrscheinlich laufen, ne?
Also. Genau, das ist natürlich, das ist halt so wie damals im Ref, wo man so denkt, was ist, wenn ein Schüler Scheiße baut und er immer weitermacht und nicht aufhört sozusagen. Du holst ja nicht immer, also klar, irgendwann holst du die Polizei im Zweifel, aber so, ne? Das sind natürlich so Sachen, die werden nicht passieren. Aber ne, in dem Szenario, das du jetzt gesagt hast, was ist, wenn der Schüler dann sagt so, nee, Petter, mir geht's grottenschlecht. Ich komme natürlich nicht mit. Sie können mich nicht zwingen, jetzt hier mitzugehen. So. Dann sagt man ja nicht, okay, dann wirst du jetzt abgeholt. Sondern, also ne, das ist halt, es gibt so viele Einzelfälle, die man im Vorfeld irgendwie so versucht durchzudenken. Ich glaube, ich bin da ein bisschen verkopft vielleicht auch. Weil ich halt keinen Bock habe auf diese Unfair-Diskussionen, weil ich die verstehen kann. Also, weil die Praxis in Schule ist meistens so, die braven Leute, die in der Regel brav sind, denen passiert auch nichts. Und die eh den Stempel haben, auf die müssen wir besonders aufpassen sozusagen, ne? Wenn die quasi dann so morgens da sitzen, dann stürzen sich alle drauf und sagen, ja, haben wir doch gewusst so ungefähr. Und irgendwie fände ich es ganz blöd, wenn ich nachher in so einer Situation gefangen bin und dann irgendwie mein Name sozusagen darunter steht, dass da unfair gehandelt wird. Aber ich glaube, es ist einfach vermessen zu denken, dass man da fair handeln kann, weil es gibt keinen, es gibt da keinen Maßnahmenkatalog, es gibt da quasi keinen, fair ist halt so im Auge des Betrachters, das eine finde ich fair, das finde ich andere unfair, das wird nicht funktionieren sozusagen. Und ich glaube, daran hänge ich mich gerade so ein bisschen auf die ganze Zeit.
Fair wäre nur, wenn du von Anfang an sagst, okay, das sind die Regeln, die werden konsequent durchgezogen. Ja. Alles andere, wie du sagst, ist halt eine Interpretation einer Person, ja, die sagt, ja, okay, passt schon noch oder passt halt nicht mehr.
Genau.
Aber gleichzeitig willst du ja auch nicht, wie soll ich sagen, weiß man ja auch, was das in, wie soll ich sagen, so eine, ja, so eine Abschlussfahrt für den Stellenwert hat für,
absolut,
für so eine Gruppe halt auch und dann, ja.
Ja. Und dann kommt, glaube ich, noch, was immer noch dabei ist, was man nicht vergessen darf, also ich bin halt, also manchmal vielleicht, aber ich bin halt auch kein Roboter, so, es gibt so Sachen wie, ich würde einfach völlig kotzen, wenn die zum Beispiel nicht pünktlich zu so einer Führung kommen und solche Sachen, weißt, ja, du, dann ist ja dann dieses persönliche Enttäuschgefühl, das würde mich so nerven, so, ne, und dann, du hast aber, ne, du hast halt keine Strafen dann da, das sind halt Q1er, es gibt halt einfach keine, also was willst du machen, so, ne, und du lässt dich ja nicht abholen, wenn der 10 Minuten zu spät kommt, aber es ist so nervig für die ganze Gruppe und so unangenehm, wenn dann alle sich auf diese Person quasi warten, ja, und so. Ja. Und ich glaube, da muss ich für mich jetzt einfach lernen, dass ich dafür einfach nicht verantwortlich bin. So, die sind halt halb erwachsene Menschen und ich kann denen vorher sagen, hey, pass auf, das sind Sachen, die mir wichtig sind. Wenn die halt aktiv darauf scheißen wollen, dann werden sie es tun. So, dann kann ich auch machen, was ich will. Dann werde ich weinend in meinem Zimmer sitzen, aber dann ist es halt so.
Ja. Ja. So ist das, ja.
Das wird auf jeden Fall spannend, glaube ich. Also erste Kursfahrt finde ich schon interessant, was da so auf einen zukommt. Und auch selber diese Belastung von 5 Tagen nonstop online sein quasi. Also ne, die ganze Zeit so. Also was ich immer mitgehöre, so, dass die Lehrer dann auf den Fluren sitzen bis morgens um 5 und so, weil das Hotel die ganze Zeit anruft und sagt, hey, die machen nur Scheiße und so. Und ich mir, oh, da hab ich gar keinen Bock drauf, dass die einfach Scheiße sind, weißt du? Die sollen den Spaß haben ohne Ende und ich bin der Letzte, der da nicht für offen ist und so, ne? Aber wenn die einfach alle damit abfacken, oh Gott, das wird so nervig. Aber ich glaube, es wird nicht passieren. Ich glaube, ich bin da ganz guter Dinge, dass wir das irgendwie hinkriegen. Und das Gute, wir sind 10 Lehrer, das heißt, ich kann mir sonst die netten, guten Leute raussuchen, mit denen schöne Sachen machen und die ganzen Bad Cop Sachen überlasse ich anderen. Das können andere eh besser.
Klingt gut.
Ja, das wird so ein bisschen Prag sein. Und ich wollte noch einen Tipp von dir. Ich heute ist die große Willi will's wissen. Also Willi will's Max wissen.
Das ist jetzt der letzte, der gratis ist. Danach
okay. Die Dono, ich mach die Dono fertig, Bruder, kein Problem.
Die Dono, Donation?
Ja. Natürlich. Ja.
Ich habe die Mieter so, so Streamer-Slang so.
Lingo, genau. Sagen wir.
Lingo.
Ich habe auch nicht viel Beachvolleyball geguckt, deswegen war viel Stream. aber ich glaube, das ist auch super klein. Und dann haben wir noch ein technisches Thema.
Technisches Thema.
Facharbeitstraining ist morgen. Ich darf wieder Q1 an Facharbeitsschreiben beibringen. Und ich möchte mit dir gemeinsam ein Problem besprechen, das ähnlich problematisch ist wie das Prag-Problem. Das ist ein Dilemma, könnte man fast sagen.
Das ChatGPT-Dilemma?
Ja. Nee, das
wenn das hat man wäre akzeptiert.
Nee, ist. Ja, das, ich glaube, da ist mittlerweile ein klar, ja, komm, ist auch scheißegal, I don't know.
Ja.
So, nee, es ist mehr so ein bisschen das Literaturproblem, dass ich mir dumm vorkomme und irgendwie da auch wieder so was verkaufe, was irgendwie nicht gut funktioniert ist, dass die ja sinnvolle Literaturrecherche betreiben sollen. Und die sollen halt auch mal eine Buchquelle nehmen und so weiter und so fort. Die sollen mal zur Bibliothek fahren und so weiter. Und jetzt nach der Corona-Zeit ist es in manchen Bibliotheken, so in der Uni Köln war das zumindest letztes Jahr, glaube ich, noch so, dass du nicht mehr einfach so als Fremder da irgendwie dir mal ein Buch leihen kannst und solche Sachen.
Okay.
Das heißt, wie gehen die halt ran? Ne, die gucken halt im Internet und so weiter. Und ich gebe denen auch Seiten, also wie zum Beispiel, ne, sage ich denen, guck mal auf der Nature-Seite. Und da sind halt die ganzen coolen Artikel, Paid-Artikel. Und du willst halt nicht, dass die Leute für ihre Facharbeit, da kam gestern schon jemand und meint so, ich habe jetzt ein Buch in Neuerung gefunden, das kostet aber 100 Euro. Aber ich so, ja, natürlich kaufst du dir kein fucking Buch für 100 Euro. Mach das auf gar keinen Fall. So, das ist so dieses Abwägen zwischen, wird's halt eine Facharbeit, die halt Wikipedia-Style wird, so, weil irgendwie der Großteil der Quelle halt einfach irgendwelche Zusammenfassungen aus dem Internet sind, was auch nicht katastrophal ist, wenn wir ehrlich sind, so für so eine Facharbeit, die eh nicht den größten Anspruch hat, aber was dann nachher irgendwie blöd zu bewerten ist, weil dann lesen sich die Arbeiten einfach wie ein Wikipedia-Artikel, so, ohne das jetzt copy-pasten, aber es liest sich einfach so. Und wenn, genau, Oder prügelt man die dann doch irgendwie zu sinnvollen Quellen, die es aber nicht mehr so richtig gut dann gibt in dem Bereich. Also selbst Google Scholar und keine Ahnung was, sind dann immer so Sachen, die man eben noch so dann so floskelmäßig sagt. Und dann gehst du selber mal auf die Suche und merkst so, ja, so richtig praktisch ist es alles nicht. Dann hast du da irgendwie 5 Seiten, hast du da irgendwie einen Abstract, den du zitieren kannst, das ist alles irgendwie okay. Aber dafür, dass wir so tun in Schule, als würden wir mit der Facharbeit die so auf die Uni vorbereiten, passiert es halt irgendwie dann noch nicht so richtig in der Praxis. Das ist irgendwie ein bisschen,
weil ihr keine Spagat. Zugriffe habt quasi.
Genau, weil wir keine Lizenzen haben. Wir haben keine coolen Lizenzen. Und das ist dann irgendwie doof. Und dann sind die Hauptquellen halt Schulbücher, Wikipedia oder Apothekenrundschau ist immer der Renner so ein bisschen. Oder halt noch 3 YouTube-Videos. Was im Zweifel, wie gesagt, ich möchte das gar nicht so gering schätzen, weil klar, da können ja auch spannende Infos drin sein. Aber wenn du dann die Maßstäbe für eine Facharbeit anlegst, dann sind beide nachher enttäuscht. Weil du denkst dir als Lesender, ja, okay, was ist jetzt deine Quelle? Die da, gut, die Informationen, wenn ich jetzt einmal google, dann sehe ich das sofort oben rechts im Kästchen genau das, was du gerade hier geschrieben hast. Und das ist der Mehrwert der Arbeit. Schade. Ja, so, ne? Ja. Aber es ist ja auch wahrscheinlich eine Illusion zu denken, wenn sie jetzt ein Buch vor sich liegen hätten, als wäre es so großartig anders. So, ne? Das ist halt dann auch wieder die Frage. Das finde ich so ein bisschen das Absurde an Facharbeit in Schule, dass das System dafür einfach nicht gut gebaut ist. Wir als Schule uns zu wenig Mühe geben, Schülern da eine Hand zu reichen sozusagen, selbst wenn es ein Facharbeitstraining ist, das bringt im Endeffekt wenig. Und ja, ich gehe mal davon aus, dass es nicht mehr lange eine Facharbeit in der Schule geben wird.
Ja, ich hatte auch gesagt, der Lerneffekt besteht ja nicht im Inhaltlichen, im Wesentlichen. Klar, für den Schüler oder die Schülerin schon, aber eigentlich geht es ja darum zu sagen, okay, wie kann ich Wissen zusammentragen, gewisse Strukturen einhalten, wie kann ich zitieren und so, diese ganzen Basics quasi. Da ist eigentlich, glaube ich, gar nicht so die entscheidende Frage, ist die Quelle jetzt irgendwie, also, weil am Ende des Tages tauschst du die Quelle durch eine andere Quelle aus und von der Mechanik her ist es identisch. Ich weiß auch noch, ich habe die Hausarbeit in Bio damals über Laktosetoleranz.
Ach nee, Spiegelneuronen durfst du nicht.
Durfte ich nicht, weil es irgendwie angeblich ein Hoax-Thema ist. Weiß ich nicht. Daher, ich weiß halt nicht, ob das missionskritisch quasi ist oder ob man sagt, ja, Quellen sind jetzt nicht so wichtig, solange du das Gefühl hast, dass jetzt kein, also du vertraust dieser Quelle, dann ist fein so. Nimm jetzt nicht irgendwie einen Tweet von, weiß ich nicht, irgendwem vielleicht, außer du sagst, das ist vielleicht voll der krasse
Forscher. Dann begründest es halt cool, genau, ja.
Genau, und genau, gib das Quellenverzeichnis vielleicht an, warum diese Quelle wie legit ist, Ende. Alles andere wäre es halt so, okay, klar, du kannst den Leuten schwer machen, du kannst sagen, ja, ihr müsst aber in die Bibliothek und dann hast du diesen Stress. Oder du kannst sagen, ja, ihr müsst aber jetzt die Nature kaufen, die nächste Auflage.
Ja, das Gute ist, alle drei schreiben so ein bisschen über Neuro. Alle haben so ein bisschen Neurothemen sich rausgesucht, das ist eigentlich ganz cool. Und auch so ein bisschen über Neurodegenerative Krankheiten und so. Und da gibt es, glaube ich, schon ein bisschen mehr zu an Veröffentlichungen. Schwierig ist halt immer, also auch die du online findest sozusagen, schwierig ist halt immer, wenn das halt so super crazy Themen sind, wo es einfach nicht so richtig gut was zu gibt. Und dann denen sinnvolle Quellen zu geben. Ich glaube, dieses Jahr werde ich da wenig Probleme haben mit den Quellen. Weil, was brauchen die für eine gute Neuroarbeit? Die brauchen ein paar Abbildungen von Gehirn, Neuronen, müssen Synapse erklären, ein bisschen weiter Reizverarbeitung erklären. Das können die im Zweifel mit Schulbüchern easy machen, weil da sind alle Abbildungen drin gut und so weiter. Ja, das heißt, das ist eine sichere Quelle dafür. Und wenn es dann so ein bisschen um diese Krankheitsbilder und so weiter geht, ja, ob es da jetzt die neuesten Veröffentlichungen gerade in den Bips gibt, weiß ich auch nicht so richtig, ob die jetzt da verstehen werden sozusagen, ne, die Paper. Und dann sollen die einfach so ein bisschen die Nature Abstracts lesen, mal gucken, ob sie irgendwas finden, sich daraus irgendwie ein Gesamtbild irgendwie bauen und auf diesem klassischen gesicherten Standardwissen, das es halt im Internet gibt zu diesen Krankheiten, das ist dann eben nicht die coole, super Secret-Quelle, das ist halt dann einfach, ja gut, das ist halt Common Sense, aber es ist nur halt das, was es eben ist. So, ist ja auch okay, das, was bei Wikipedia steht dann. So.
Eben. Würde ich auch sagen.
Ja, aber ich würde sagen, es gibt noch 2 Jahre eine Facharbeit. Danach gibt es keine Facharbeit mehr in Schule. Ich habe ja schon mal erzählt, glaube ich, erzählt, dass das Abitur umgestellt wird. Ne? Erinnerst du dich? 2029 ist das erste Abitur mit diesem 5. Abiturfach und diesem Online-Projekt. Wir bereiten irgendwie so digitale Medien, nutzen wir, um so eine Art Endprodukt zu erstellen und so weiter. Und ich vermute mal, dass das die Facharbeit ersetzen wird. Ich glaube, die müssen dann nicht, also wäre irgendwie schwachsinnig, wenn sie so eine Art Facharbeit, Vortrag, Erarbeitung, Quellen, Recherche, Gedöns mit Online-Medien quasi machen, und dann parallel noch eine Facharbeit davor irgendwie schreiben, das glaube ich irgendwie nicht. Und deswegen vermute ich mal, dass man sich da hoffentlich ein bisschen Gedanken macht, wie man das irgendwie gute Vorgaben entwickelt, weil es ist ja nachher das, was abiturrelevant ist. Das heißt, da muss man irgendwie stichhaltig überprüfen können. Und hoffe mal, dass es da gute Vorgaben für gibt oder gute Quellen oder dass man sagt, hey, pass auf, das Land NRW, dafür, dass wir das machen, die brauchen gute Quellen, wir bezahlen die drei Suchmaschinen oder die drei irgendwie Tools, die uns Quellen geben oder so. Das wäre irgendwie ganz cool. Und ich habe das Gefühl, das revolutioniert das so ein bisschen. Das wird es, glaube ich, nicht ganz lösen, dass wir halt so ein bisschen pseudo-universitäre Bildung machen, die aber an der Uni sofort gesagt wird, was habt ihr da gelernt, vergesst das alles. So. Mm. Aber gleichzeitig denen eben diese Grundskills so ein bisschen mitgibt, wie du gesagt hast. Weil das ist ja das Ziel nachher.
Ja.
Das ist ja auch unser, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mein Problem war damals der Facharbeit auch, gut, ich hatte eine 5 minus, egal, aber dass man so die ganze Zeit dachte beim Schreiben, also den einen Tag, den ich geschrieben habe, das ist einfach dumm gewesen, dass man die ganze Zeit sagte, ja, ich schaffe ja hier eh nichts Neues, was mache ich hier, ich fasse halt nur irgendeinen Blödsinn zusammen und so weiter. Ja, und dass man diesen Gedanken erstmal überhaupt hat und merkt, ah, okay, aber das ist ja nichts Verkehrtes, unterschiedliche Quellen zusammenzufassen, das ist schon ein Mehrwert sozusagen und so. Das sind halt Erkenntnisse, die vielleicht ganz nett sind. Oder wie zitiert man eigentlich, was, wie wichtig ist es, Quellen dann zu geben und so weiter. Das ist wahrscheinlich viel wichtiger.
True. Ja.
Wolltest du gerade noch was sagen? Sorry.
Ich habe mich dran aufgehangen. Ich finde es immer wieder verblüffend, dass die Lingo der Lehrer ist ja immer noch zu sagen, digitale Medien.
Mhm.
Was ja, also, wie soll ich sagen, das sagt für mich viel darüber aus, wie das Bild quasi im Kollegium auf Medien noch ist, nämlich es gibt Medien, Hauptmedien, das, die analogen Medien, und es gibt die digitalen Medien, das ist sowas, das ist immer noch die Sprache. Wir auch
gerne neue Medien nennen.
Ja, und das ist so interessant, weil die Menschen auf der anderen Seite, diese Medien sind halt, naja, Instagram, TikTok, Wikipedia. Ach ja, und irgendwer kauft eine Zeitung dieser Umwelt.
Wie die OHP-Folie ist kein Medium mehr für dich, was?
Weißt du, das finde ich, das sind so Momente, wo ich mir denke, ah, okay, warte.
Ja, ja. Aber genau so steht es, ne, was mit dem Abiturfach eben kommen wird. Ich bin gespannt. Das, wir haben ja schon drüber gesprochen. Das kann cool werden, das kann aber auch in die Hose gehen. Also, in die Hose gehen, nicht, dass es aber schlimm wird, aber eher so in die Hose gehen mit, da war Potenzial für was Cooles und es ist einfach more of the same, es ist einfach Facharbeit 2.0, okay, fertig, ja, Ende. So.
Das sind so Änderungen, die nichts verändern.
Nee.
Im Ergebnis. Nee, also es wird die Leute, die dann das vorher oder nachher gemacht haben, egal ob jetzt mit 4 oder 5 Fächern und dem Projekt oder nicht, ist so, es wird nichts an der. Es wird nichts signifikant ändern. Du wirst jetzt nicht irgendwie Leute haben, die auf einmal irgendwie toller sind oder irgendwas. Das wird einfach nicht passieren. Daher ist es eine schöne Änderung. Also alle machen mal ein bisschen anders, aber am Ende des Tages
gucken wir mal. Ja.
Non-Event oder so, sagt man, glaube ich.
Wahrscheinlich.
Ja. Das ist mein Bauchgefühl als Laie.
Ja. Ach, das geht, glaube ich, vielen Lehrern ähnlich. Das ist ja, also ich glaube, viele Lehrer haben ja so ein bisschen, wenn was von der Bezirksregierung kommt, das Gefühl von, mal gucken, wie es umgesetzt wird, weil einfach die Erfahrung gezeigt hat, dass einfach viel Quatsch kam sozusagen. Und deswegen kann man aber trotzdem, glaube ich, immer noch positiv überrascht werden. Also gerade Leute in meinem Alter, die nicht den Wechsel G8, G9 mitbekommen haben und so weiter und so fort. Ich bin ja relativ offen, weil ich mir denke, die können ja nicht aktiv den wollen, dass es halt schlimmer wird. Irgendwie müssen die sich ja ein bisschen Mühe geben irgendwann.
Ich glaube halt nicht, dass es, das ist so, Veränderungen können ja so ganz kleinen, netten Effekt haben und Veränderungen können ja komplett radikal sein und neu gedacht werden und so komplett spekulativ fast schon sein, im Sinne von, wir drehen mal jetzt alles auf links, probieren was ganz anderes. Mhm. Das klingt für mich nach einer als würde man beim neuen iPhone so ein klein bisschen bessere Kamera einbauen und am Ende hoffen, dass es irgendwer merkt, dass man jetzt tollere Fotos schießen kann.
So, und es ist ja sogar noch viel abgesicherter, weil ja in vielen Bundesländern das ja schon genauso gemacht wird. Das heißt, es ist ja nicht mal was Neues, sondern es ist eigentlich eher nur, wir machen das, damit weniger Leute über NRW lachen können, dass es im Abitur nur 4 Fächer gibt, so ungefähr.
Niemand lacht über NRW.
NRW-Abiturbeste. ich habe noch das Technikthema. Da bin ich noch ganz nicht am Anfang.
Technik.
Ich bin seit gestern auf diesen Gedanken gekommen, weil vielleicht steht für mich ein radikaler Umbruch an.
Oh Gott. Das ist ein Pixel-Fault.
Auf gar keinen Fall, bist du irre. Ich überlege, ob ich Prezi beerdigen soll. Was mich jetzt ja mittlerweile seit der Uni, seit 10 Jahren oder so quasi mein Tool sozusagen ist, mit dem ich immer ganz viel arbeite. Aber ich merke, dass wir uns in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Mein guter Partner Prezi und ich, die wollen weiter Präsentationsmedium sein. Und ich glaube, dass sie nicht gemacht, also das, die, deren Ziel ist ja nicht Schule, Lehrertool zu sein sozusagen. Und ich merke, dass wenn ich diese Präsentation so aufbaue, selbst wenn ich nur ein Halbjahr da reinpacke und da eine coole Struktur drin habe und so weiter, dann, die werden so langsam und dauern lange zu laden, weil die nicht dafür gemacht sind, dass du 18 Videos einbindest, 100 Bilder da drin sind von letzten Reihen und keine Ahnung was sozusagen, dass du da so viel Müll mit rumträgst, sondern das ist eigentlich eher dafür gemacht wahrscheinlich, hey, du hast eine Woche Seminar und dann mach eine geile Präsi dafür, so ungefähr. Und deswegen überlege ich so ein bisschen, weil ich schon das sehr schätze, dieses, ich kann einfach rauszoomen und zeigen, hey, guck mal, da haben wir das gemacht und wir kommen daher und so weiter. Aber ich habe trotzdem gedacht, ist es nicht einfach clever, einfach PowerPoint / Keynote / irgendwie, keine Ahnung, dem Präsentationsmedium XY Standard zu nehmen, wo man sagt, okay, das ist einfach mehr dafür geeignet, dass du kurz sagst, hey, ich schreibe jetzt hier in die Folie mal rein, was wir für Schülergebnisse haben. Weil bei Prezi ist es so, ich muss immer neuen Text einfügen. Okay, Nummer 1, dann muss ich den Text copy-pasten, dann muss ich es wieder neu ändern sozusagen. Also es ist einfach nicht dafür gemacht, dass ich vorne stehe und schnell mal Schülerergebnisse sammle zum Beispiel. Mittlerweile tabbe ich dann raus und mache ein Word-Dokument auf, mache da eine Tabelle und mache dann quasi darüber das und sammle Schülerergebnisse, was okay ist, vollkommen in Ordnung ist. Aber ich habe überlegt, ob ich nicht die nächsten Ferien oder so mal nutze, um quasi alles umzuziehen. Aber irgendwie mag ich es auch nicht, dass so ein bisschen dieser USP dann verloren geht. Dieses, ich kann halt dann so darin rumzoomen und es ist halt nicht der 10. Lehrer, der die gleiche PowerPoint aufmacht wie in den 18 Unterrichten davor. Was ja, glaube ich, bin ich eigentlich von überzeugt, schon einen kleinen Effekt immerhin der Aufmerksamkeit macht. Ob du jetzt weißt, ich glaube von PowerPoint-Unterricht zu PowerPoint-Unterricht oder irgendwas bewegt sich da anders. Und irgendwas ist da ein bisschen anders und das bringt mich dazu, doch ein bisschen mehr hinzuhören erstmal jetzt gerade. Deswegen bin ich da ganz am Anfang, seit gestern, denke ich drüber nach, mal gucken, in welche Richtung das geht.
Ich hätte, also, was auf der Arbeit viel genutzt wird, in so Tools wie Miro, miro.com, oder FigJam als Alternative, das ist aber eher designlastig. Oder
ich brauche, dass es offline sein kann, ne? Weil Schulinternet ist halt scheiße.
Ja, okay, dann nimm einfach Stift.
Die online, offline.
Das ist das Problem. Das ist das Problem. Also die Seite von Prezi ist auch besser als die App. So, ne? Die App hängt halt sozusagen und die Seite, wenn ich es über den Browser mache, ist es deutlich besser. Aber das Problem ist, wie gesagt, Schulinternet schwierig.
Ja.
So, je nachdem, wo man ist und so.
Weil, warum ich das jetzt alles so genannt habe, Vorteil ist halt, du musst halt keine lineare Geschichte erzählen, so wie du es halt in PowerPoint und Keynotes und Slides hast, wo du einfach sagst, Folie, 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 Folie. Du kannst natürlich auch, was man auch machen kann, du kannst halt Folien verlinken mittlerweile. Also das heißt, du kannst auch so springen, also du kannst auch so kleine Spiele, Klickspiele, Adventure-Spiele bauen, indem du halt Folien verlinkst. Sowas geht halt, damit kannst du so ein bisschen aufbrechen. Aber wenn du sagst, du willst dieses ich zoome mal raus oder ne, hab dann so ein Video und dann spiele ich das ab und hab so verschiedene. Da sind halt diese Whiteboard-Tools eigentlich ganz cool für, weil du halt genau das machen kannst und die sind halt auch, wenn du Internet hast, halt auch gut.
Ja.
Wenn du kein Internet hast, weiß ich es ehrlich gesagt nicht.
So. Ja. Aber auch für diese Größe sozusagen, weil Prezi ist ja im Prinzip wahrscheinlich ziemlich ähnlich, das nur ein bisschen veralterter sozusagen. Also schon länger am Markt.
Groß. Du kannst da, also ich habe teilweise Dateien gesehen, die sind, da ist so viel Kram drin. Also es ist wirklich so viel Zeug, dass du sagst, okay, ist schlimm. Also.
Ja, da komme ich dann wahrscheinlich dran. Also,
da kommst du nicht dran und das ist super flüssig und hängt nicht. Und das Einzige, was halt ist, du hast halt nicht dieses, bei Prezi hast du diese coolen Übergangseffekte so von da nach da, dann sucht das so rein und raus oder hast du diese geilen, das hast du halt jetzt nicht, glaube ich, so drin. Das heißt, du müsstest selber scrollen, zoomen, so. Dafür kannst du auch so Sachen machen wie, hey, wir machen jetzt hier diesen Bereich, habe ich so definiert, so ein Brainstorming, könnt ihr alle auf den Link klicken und
dazu das ist halt Posts cool.
reinhängen und so. Das ist halt cool, weil es halt kollaborativ ist und du kannst halt sagen, hey, kommt doch mal dazu mit euren iPads, ne? Lasst mal den Post da oder so.
Ja. Das wäre eben cool. Und das dachte ich, das geht bei PowerPoint ja, glaube ich, auch relativ easy, dass du die PowerPoint kurz teilst.
Ja, aber so. Das crasht halt, wenn 30 Leute draufgehen. Ja? Also es ist halt,
Ja, okay, also, deswegen frage ich dich.
Da gibt es wiederum so extra Tools, hast, so Die sind aber eher dann für so, sozusagen, Unternehmen gemacht, wo du sagst, okay, da geht es darum, dass halt Leute dazukommen können, das perfekt miteinander, also zusammenzuarbeiten an der Präsentation. Mhm. Aber auch da ist halt, glaube ich, eher so darauf ausgelegt, dass dann mal 2-3 Leute maximal gleichzeitig da drin sitzen. Mhm. Ich weiß nicht, was das passiert, wenn du mit 30 Leuten da reingehst.
Mhm. Ja. Okay, das hilft mir schon mal. Vielen Dank. Dann kann ich schon mal ein bisschen weiterdenken. Sag doch mal kurz die Namen. Welche hast du gerade so genannt? So Miro?
Miro ist relativ bekannt. Dann gibt's Mural, M-U-R-A-L.
Mhm. Und du hast mir auch sicher schon ein, zwei davon mal schon geschickt. Ich muss trotzdem mal mich irgendwann intensiver dahinsetzen.
Ja, und du hast halt auch von Apple Freeform. Das ist relativ minimalistisch.
Ja.
Im Vergleich.
Das war mir noch zu minimalistisch, als ich es angeguckt habe letztes Mal.
Ja. Das wäre halt, glaube ich, offline auch verfügbar, weil du eine Datei hast.
Ja. Ich muss noch gucken, zum Beispiel so Sachen, wie wichtig mir diese Pfade sind. Also dieses, dass ich eben eine Präsentation habe, wo ich so durchklicken kann quasi im Zweifel, ob das jetzt ein wichtiger Punkt ist oder ob es eigentlich egal ist und so dieses Rumzoomen okay ist oder ob das so unruhig macht, wenn ich dann da vorne stehe und dann immer, hier wollte ich mal rein, da und ich guck mal gerade, wo ich bin und so, weil wenn du halt natürlich dann so ein ganzes Halbjahr da drin hast oder im Zweifel ein ganzes Schuljahr, dann wird es natürlich unübersichtlicher sozusagen. Klar kannst du eine Vorstrukturierung machen und so, ne, Thema für Thema, das geht ja alles irgendwie, aber da muss ich mich einfach mal, glaube ich, das ist sowas, das ist einfach eine lebensverändernde Maßnahme für mich und da muss ich einfach mal gucken, wie ich das irgendwie, ob ich das umstelle oder nicht oder ob ich einfach das weiter vor mir herschiebe und sage, bis es irgendwie, hey, du bist Lehrer, wir haben hier ein geiles Paket für dich. Hier hast du ein geiles Notentool, hier hast du ein geiles Das-Tool, mach mal das. So, entwickelt das mal, liebe Menschen, Entwickler da draußen. Ich weiß, es gibt kein Geld zu holen, aber macht es mal.
Ich habe gerade geguckt, übrigens, es gibt so bei Miro, jedenfalls gibt es so einen interaktiven Präsentationsmodus. Und das sieht sehr nach Prezi aus.
Also, ja, okay.
Also, ich kann mir vorstellen, dass das auch mittlerweile drin ist. Also, aber kannst du ja mal rumprobieren. Die meisten, das einzige Problem ist halt wieder das Thema Datenschutz, weil das sind alles Tools, die werden irgendwo in San Francisco programmiert und dann ist die Frage da, ne? Also nicht gut, für dich, sondern eben, wenn andere darauf zugreifen.
Genau, das ist bei diesen Kollaborativen immer die Frage sozusagen, ne? Das ist ja was, das geht halt irgendwie eher noch nicht so richtig. Punkt. Ja. Das kannst du halt alles
mit. Stimmt, kommt dann irgendwann die NRW-gehostete Alternative.
Ich bin sehr gespannt. Ich kann dir, also das brauchen wir nicht jetzt Pokémon, aber ich kann dir irgendwie da gleich nochmal im Anschluss oder auch nächste Woche mal erzählen, was gerade wieder für ein spannender Stuff im Datenhagel der Schule abgeht.
Junge.
Ja. Ich habe meine Punkte abgearbeitet hier, die ich dir erzählen wollte, wo ich deine Tipps brauchte. Willi will Max es wissen lassen.
Ja, followt mir für mehr Tipps in allen Lebensbereichen. Ja.
Ich habe übrigens deinen Tipp für den Fahrstuhl noch nicht angewandt. Ich kann nicht mit Menschen reden im Fahrstuhl.
Keine Menschen.
Einfach nicht. Aber die auch nicht mit mir, deswegen ist es auch okay. Also, die versuchen es auch nicht. Die meisten connecten über ihre Haustiere, das merkt man. Die reden dann über ihre Hunde, weil sie sich von ihren Hunderunden kennen. Ebenso stand ich mit zwei im Aufzug und die haben halt, bist du heute alleine? Ich dachte so, reden die von Kindern? Die reden über ihre Haustiere. Okay, da bin ich raus. Ja,
Problem
habe ich so nett mit gelächelt. Hab gesagt so, auf keinen Fall.
Ja, das ist das. Ist ja okay. Ist ja nicht schlimm.
Ja, absolut. Und ich freue mich, kann ich noch, um die Technik-Ecke zu schließen, ich freue mich endlich auf das Apple-Update, auf das neue. Die sollen mal jetzt hier die coole Schlüssel, also hier Passwort-App soll cool werden, so, damit ich hier mein Hinterstein sperren kann. Und ich freue mich auf diese Customizable, dass ich hier Dark Mode am Handy mit den Apps auch machen kann. Das finde ich witzig.
Achso, du meinst die App-Icons dann?
Ja, das habe ich beim Kollegen gesehen, der das individualisiert hat und dachte mir, ey, mag das, finde das cool, wenn es irgendwie sich noch mit verändert. Ist halt völlig Kleinigkeiten und völlig egal. Aber das sind noch die beiden Sachen, die ich so im Kopf habe und besonders eben diese Passwortnummer. Da freue ich mich drauf, wenn ich das ändern kann.
Ja, ich bin mal gespannt, was die neuen Geräte so können. Vielleicht bis dieses Jahr einkaufen gehen, mal gucken.
Ach stimmt, du hast ja gesagt, dass du vielleicht einkaufen gehen musst. Ich bin mal gespannt. Also ich habe noch nichts Wildes gehört, ehrlicherweise. Außer irgendwie, dass es so ein Air, vielleicht iPhone Air geben soll, das quasi das Mini ersetzt oder so, was ja für dich vielleicht interessant wäre.
Ja, oder? Wobei das soll, glaube ich, erst nächstes Jahr kommen. iPhone Air Slim, irgendwas.
Irgendwie sowas.
Das wäre voll geil, so ein ganz dünnes iPhone, wäre mega geil.
ich liebe so, das, was dich damit begeistert.
10 Minuten Akku. Ja, ist voll geil, weil das ist eigentlich das, worauf. Kennst du noch den iPod?
Ja.
Den ganz neuen, dünnen, aber so diesen geilen, also der war
ja, 3 von 5C,
dieses bunte.
Ja, ja.
Hast du das Ding mal gehalten, Jan? Das
war so geil.
Ich hatte
den
so
kleinen Nano, glaube
ich. So geil werfen, das war schon mega geil. Und wenn das iPhone so leicht wäre, das wäre voll, wär voll nice einfach. Aber das soll eher so ein Flagship werden, ne? So von wegen noch mal teurer als das Pro
und
Hard.
Ja. Ach krass. Und so irgendwas mit Foldable jetzt auch noch mal mehr, oder? Ich habe irgendwie noch mal Artikel gelesen, dass sie doch auch Foldable wollen.
Ja, aber kann ich mir wie Apple nicht vorstellen, weiterhin nicht irgendwie.
Ich habe auch noch nie ein anderes in der Hand gehabt, ob ich das jetzt cool finde. Also ich kann mir schon vorstellen, dass dieses, wenn es gut gemacht ist, dieses Aufklappen und das cooles Geräusch macht und sich gut anfühlt, dass das schon so ein bisschen süchtig machend sein kann, wie so ein Fidget Spinner. Dass man so denkt,
also geil. Früher war das cool mit dem Samsung und diesem Klappding
oder diesem Razer.
So ein Klappmesser quasi. Das war halt immer eine ganz andere Zeit irgendwie. Also ja, vom auch, wie du das Handy benutzt hast.
Ja.
Ja. We'll see. Am 9. Am 9. ist soweit, glaube ich.
Ah, echt?
Ja, nächste cool. Woche Montag.
Dachte mal Mitte September, das ist ja gut.
Achso, ich bin übrigens, ich bin nächste Woche von Montag bis Freitag weg, also gucken wir Sonntag noch vielleicht.
Fuck, da bin ich im Trainingslager. Gucken wir mal, wie wir es hinkriegen.
Gucken wir mal,
für Sonntagabend vielleicht machen, wenn ich wieder da bin. Schauen wir mal.
Alrighty, peace out,
Leute. Stay tuned, peace.